Hallo, hier ist Colorradio und ihr hört das Magazin. Ja, hallo, wir haben wieder jede Menge Themen für heute. Verschiedene Sachen aus Gesellschaft, Kultur und so weiter. Wir wollen anfangen mit einem Thema, was morgen auf uns zukommt, hier in Dresden. Dafür haben wir uns jemand von den Leuten, die das Ganze veranstalten, eingeladen. Ja, und wir wollten jetzt sprechen über das, was am 13. Februar in Dresden passiert. Guten Tag.
Der 13. Februar, um da mal kurz noch eine Einführung zu geben, ist in den 90er Jahren vor allen Dingen relativ symptomatisch gewesen für den Umgang der Deutschen mit ihrer Geschichte sozusagen, mit der Geschichte des Nationalsozialismus. Dresden ist halt die einzige Stadt, in der halt in großem Stil eben die Bombardierung so betrauert wurde, auf eine relativ entkontextualisierende Art und Weise. Also da wurde dann halt nur der Nationalsozialismus darauf reduziert, wie schlimm das in Dresden eben war.
Ja, aber ging das eigentlich nicht schon viel eher los? Also ich kann mich daran erinnern, dass die Friedensbewegung schon zu DDR-Zeiten das Ganze thematisiert hatte.
Ja, natürlich. Ich sage jetzt deswegen 90er, weil ja durch die Wiedervereinigung und die rassistischen Pogrome danach nochmal so ein Schnitt zu verzeichnen ist, was jetzt den deutschen Umgang mit Nationalsozialismus angeht.
Ah ja, und du hattest erwähnt, die Nazis, was veranstalten die? Also ich kann mich düster daran erinnern, die letzten Jahre, tausende Nazis ziehen irgendwo rum. Es gibt viel Protest und offizielle Sachen, weniger offizielle Sachen.
Ja, die Nazis sind ja schon 1998 dann auf den Zug aufgesprungen. Deswegen habe ich eben mit den 90ern eben angefangen, weil da ist es eben zum Tragen gekommen. Hier lässt sich Politik daraus machen. Das wollten die Nazis eben tun. Sie haben das in den ersten Jahren eben auch geschafft, dass sie ihre Demonstrationen abhalten konnten unter Beteiligung der Bürger und in den ersten Jahren auch mit, also ohne Protest irgendwie von linker oder sonstiger Seite, dass das sozusagen so zusammenging. Das, was die Bürger sozusagen gesagt haben oder nicht gesagt haben und das, was die Nazis gesagt haben, das war anschlussfähig und ja, das hat es für die Nazis einfach attraktiv gemacht. Dadurch ist der Nazi-Aufmarsch angewachsen. Wir hatten jetzt letztes Jahr die Diskussion von den Freien Kräften, dass Gedenken sozusagen wieder zu seinen Wurzeln zurückzuführen, also für die Nazis eben auch, das heißt für die, die wollen halt das Massenevent sozusagen lieber zugunsten einer authentischeren Gedenkpolitik zurückführen, das heißt, die wollen es am 13. Februar wieder machen. Das haben sie letztes Jahr hinbekommen, dass sie in gemeinsamen, also dass sie nur einen Aufmarsch gemacht haben, eben am 13. Februar, mit dem Ziel eben, wenn sie am gleichen Tag in der Stadt sind wie die Bürger, dass sie eben da auch wieder rankommen, auch im Diskurs sozusagen. Das, muss man sagen, klappt nie, aber das ist jetzt wieder eine andere Geschichte. Jetzt erstmal zu den Nazis. Dieses Jahr ist es so, dass es zwei Demonstrationen geben wird, weil eben die Freien Kräfte nach wie vor die Strategie vom letzten Jahr beibehalten, dass sie eben das authentische Gedenken machen wollen am Tag selbst. Und andererseits ist natürlich klar, dass am Wochenende auch aus deren Spektrum mehr Leute zu erwarten sind und darum geht es denen halt auch. Deswegen gibt es zwei Sachen, die sich aber nicht gegenseitig irgendwie ausschließen oder behindern oder bekämpfen, gar nie, sondern vielmehr ist es so, dass es sich eben ergänzt, leider.
Aber das ist jetzt nicht so, dass die sich an diesen bürgerlichen Gedenken da an der Frauenkirche oder so beteiligen, die machen schon ihr eigenes Ding.
Ja, ne, dass die sich da beteiligt haben, das ist ja nun schon, sagen wir mal, über 10 Jahre her. Ja, also oder genau 10 Jahre, dass das so wirklich richtig gemeinsam vor der Frauenkirche da zur Sache ging. Das ist jetzt eben nicht mehr so.
Aha. Und wie ist da der, also das Beziehung oder wie auch immer, geht die Stadt damit um? Also ich kenne das als Ex-Leipziger, dass dort die Stadtoberin mit den Aufmärschen von Worsch überhaupt nicht klarkam und dass die selbst dann bei der Blockade ganz vorne mitstanden, also der Bürgermeister zum Beispiel, beziehungsweise dass dort auch von Seiten der Behörden, ja, wie soll man sagen, gewisse Unannehmlichkeiten den Nazis gemacht wurden. Also den Eindruck habe ich in Dresden nicht.
Ja, das ist richtig. Das Problem haben wir eben auch schon seit Längerem, dass das eben da nicht genug getan wird. Beziehungsweise man muss jetzt schon sagen, dass in den letzten Jahren ist der Umdenkprozess hat im Prinzip schon eingesetzt. Allerdings nicht aufgrund der Tatsache, dass es Nazi-Demonstrationen gibt. Die gab es ja in Dresden schon zuhauf, ohne dass da irgendwie nennenswert von der Stadt was dagegen gelaufen ist, was man der Stadt als eins von vielen Dingen zu dem Themenkomplex eben vorwerfen muss. Wir haben jetzt zum 13. Februar eine andere Situation, dass es ja irgendwie um das Gedenken eben auch geht, was natürlich irgendwie die Stadt jetzt eben doch von dieser Anschlussfähigkeit befreien will. Und da sind halt seit mehreren Jahren Bemühungen zur Versachlichung der ganzen Angelegenheit zu vermerken, beziehungsweise geht es immer mehr in Richtung, es sind immer mehr auch offizielle Stellen, das hat jetzt mit der Stadt nichts zu tun, aber mit dem Klima eben in der Stadt, dass es immer mehr Offizielle eben auch gibt, die sagen, ja, wir machen aktiv was gegen Nazis. Also es ist ja auch schon aus dem Umfeld sozusagen des Bürgermeisters schon seit Jahren auch jemand im Demokratiebündnis dagegen mit drin. Und dieses Jahr ist es zum Beispiel die TU Dresden, die jetzt nochmal offiziell dagegen aufruft und so weiter. Also solche Sachen meine ich eben.
Ich dachte, du spielst auf diese Historikerkommission an, die auch, sozusagen. Ja. Ah ja. Kannst du da vielleicht mal sagen, was die Zahlen sind, die da früher genannt wurden, beziehungsweise auf die Nazis sich jetzt noch beziehen und was die Historikerkommission, beziehungsweise was die Position der Stadt jetzt ist?
Ja, also die Totenzahlen sind ja eine Sache der Legendenbildung eben, die es um diesen 13. Februar gab. Da ist ja hochgegangen worden bis auf 250.000 von Nazi-Seite. Also das hat ja David Irving alles schön. Ja, das ist ein langes Thema, sagen wir es so. Also es sind unterschiedlichste Sachen im Umlauf gewesen. Und die Historikerkommission, ich wüsste jetzt nie, dass die jetzt offiziell ein abschließendes Statement dazu gemacht hat, aber man spricht heutzutage jetzt von 35.000 Toten. Also das ist ein Zehntel dessen, was die Nazis zum Teil gesagt haben.
Ah ja. Das Ganze, also ja, mir kommt es ein bisschen vor wie eine Posse aus der Provinz, wenn es nicht so ernst wäre. Das Offizielle ist das eine. Wenn jetzt so viele Nazis da rumlaufen, was wollen die eigentlich an dem Tag genau machen? Also was haben die vor, wie üblich eine Demonstration? Wollen die, ja...
Ach Gott, ja, man kann sich das ja auch bei denen im Prinzip durchlesen. Denen geht es darum, sagen sie zumindest, das Ganze zu entpolitisieren auf eine Art und Weise, wahrhaftig eben zu gedenken, da mit diesem Feuer rumzuspielen, was sie seit Jahren machen, mit dieser Symbolik und daraus so einen emotionalen Schub zu ziehen oder was auch immer. Aber eigentlich auf den Transparenten ist dann eher zu lesen, dass es ihnen um Rache geht, natürlich, dass sie in die Offensive gehen wollen, so, dass sie die Engländer dafür verklagen wollen oder wie auch immer, oder dass sie eben Bombenholocaust, das Transparent wird ja auch seit Jahren auf der Nazi-Demo getragen, beziehungsweise ist ja jetzt auch im Landtag der Eklat gewesen vor 2-3 Jahren, dass sie eben darüber versuchen, natürlich offensiv Politik zu machen. Selbstverständlich versuchen sie das, weil worum es den Nazis geht, liegt natürlich auf der Hand. Also die wollen halt ihren Nationalsozialismus als was Gutes eben nach wie vor sehen.
Worauf ich hinaus wollte, was planen die eigentlich? Also du hast vor uns gesprochen, zwei Sachen, die sich sehr gut miteinander ergänzen. Was ist da jetzt dran? Also ich weiß nur, am 13. der eigentliche Tag, dort ist ja, wie soll man sagen, also traditionell der Aufmarsch. Dann war es mal eine ganze Weile lang, dass die dann an dem Wochenende, was dem am nächsten lag, gelaufen sind. Dieses Jahr zwei Aufmärsche. Das kommt mir ein bisschen seltsam vor.
Ja, also am 13. treffen sie sich quasi wie gehabt, 18 Uhr hinter der Semperoper. Eben organisiert von den Freien, aber angemeldet dennoch von der JLO, die immer Anmeldung macht, und geplant als Fackelmarsch. Deswegen meine ich das auch mit dem Feuer, dass sie da immer rumspielen. auch jetzt auf ihren Webseiten zum Beispiel. Das ist ja, das ist das eine, und das andere ist eben dieser Großaufmarsch am Sonnabend, der, wo sie sich um 13 Uhr treffen wollen, auch hinter der Semperoper, auch angemeldet von der JLO. Und da sozusagen, das wird eben unterstützt von Nazis aller Couleur, also aller Spektren.
Was ist mit dem Gedenken am Heidefriedhof? Dort nimmt zumindest die NPD Landtagsfraktion teil.
Ja, das ist richtig, dass die Landtagsfraktion dort wie alle anderen Fraktionen quasi das Recht hat, sozusagen dort sich mit zu beteiligen. Es war natürlich, bevor die NPD im Landtag war, auch so, dass dort Nazis dort mit hingegangen sind, also auch von freien Kräften. Die schließen sich dann einfach der NPD-Landtagsfraktion an. Ja, das ist eine seltsame Geschichte, die zu Recht natürlich auch der Stadt immer wieder vorgeworfen wird. Und das bleibt abzuwarten, ob da das von städtischer Seite vielleicht nächstes Jahr dann mal gelingt, da eine, auch an der Stelle eben die Abgrenzung zu machen, die sie ja eigentlich auf anderer Ebene auch schon wollen und forcieren.
Ja, du sprichst die Stadt an. Was machen die Stadtoberen hier? Also ich habe vorhin Leipzig erwähnt, dort ist das, dass die Stadtoberen sich aktiv an Gegenaktionen beteiligen, dass die aktiv, wie es so schön heißt, Gesicht zeigen.
Ja, naja, das ist so ein bisschen alles undurchsichtig. Wie gesagt, es gibt immer mehr Offizielle, die sich eben auch offiziell dagegen stellen. Oder wenn man sich jetzt zum Beispiel die Reden des Bürgermeisters zum 9. November oder so anhört, da heißt es eigentlich immer wieder, also das ist, ich weiß nicht, ob das ein Lippenbekenntnis ist oder wie ich das zu verstehen habe, also da heißt es dann immer wieder, nee, wir finden das ganz schlimm und wir müssen was dagegen machen. So, die stellen sich nicht in die erste Reihe wie in Leipzig, das machen sie nicht. Aber es gibt natürlich Behörden der Stadt, wo es eben klarer ist, wo es eben nie so undurchsichtig ist, und das ist zum Beispiel das Ordnungsamt. Und man muss sagen, seit Jahr und Tag, seit hier Antifa-Sachen gegen Nazi-Aufmärschen stattfinden, versucht das Ordnungsamt zum Teil eben zusammen mit der Polizei alles zu unterbinden, was gegen Nazis auf der Straße hier gemacht wird. Und ich weiß nie, wie lange sie diese Strategie noch durchhalten wollen, weil das Problem wird denen auf die Art und Weise über den Kopf wachsen. So. Und was dieses Jahr sich vom Ordnungsamt geleistet wurde, das toppt nochmal wieder alles, was wir eh schon aus den letzten Jahren kennen. Ich weiß nicht, womit das zu tun hat, ob die jetzt, weil bekannt geworden ist, dass die in der Behörde einen Nazi sitzen haben, oder ob da was sich da verschoben hat. Das ist alles natürlich spekulativ.
Moment, in der Behörde sitzt ein Nazi?
Ja, das ist durchaus eine Information, die auch sozusagen den entsprechenden Offiziellen von der Stadt durchaus, ja, auch so gesagt wird.
Aber das bedeutet ja, Nazis können mit der Infrastruktur, die ihnen das Ordnungsamt bietet, allen möglichen Kram machen, vom Kennzeichen an Sachen bis hin zu polizeilichen Aufgaben.
Ja, aber dass es da in der Hinsicht hin und wieder Lücken gibt, sei es jetzt zwischen Polizei und Nazis oder Ordnungsamt und Nazis, so neu ist es nicht. Aber das ist, ja, das ist Dresden wahrscheinlich, ich weiß es nicht.
Und was haben die, also du hast gesagt, Skandale dieses Jahr, was heißt das konkret? Ich meine so.
Ja, also es ist halt eine Demonstration angemeldet worden, eine Antifa-Demonstration, die sich eben auch ganz klar wie jedes Jahr auch gegen den Nazi-Aufmarsch richtet. Und die ist angemeldet worden für 10 Uhr, Altmarktgalerie Kölzring. Aber das Ordnungsamt hat sich eben hingestellt, einen Auflagenbescheid erlassen und gesagt, naja, also verbieten tun wir es nicht, aber könnt ihr nicht 5 Stunden später anfangen und, sagen wir mal, 5 Kilometer weg von dort, wo es geplant war, also auf der Neustädter Seite am Bahnhof Neustadt, 15 Uhr quasi, macht doch dort was. So. Und ich meine, es ist klar, Innenstadt, früh, Das sind Sachen, die kann man jetzt nie komplett ändern oder so. Das kommt im Prinzip in einem Verbot gleich in dem Sinne. So. Und dagegen ist geklagt worden, und das Verwaltungsgericht hat eben dem Ordnungsamt Recht gegeben. Und da muss man schon gucken, was das Ordnungsamt damit von der Aussage trifft. Also das Ordnungsamt hat bisher, und das bestätigt sich ja wieder, in den ganzen Jahren immer dafür gesorgt, dass die Nazis immer bekommen, was sie wollen, und dass die Linken möglichst nichts bekommen. So.
Ist vielleicht auch in der Richtung Taktik, dass die Polizeibehörden, wer auch immer, sagt, die paar Linken haben wir eher im Griff als ein paar tausend Nazis. Keine Ahnung, ist vielleicht auch eine Unterstellung. Irgendwie hört sich so an. Was ich jetzt noch, also mich da bei dem Ganzen interessiert, Öffentlichkeit, Medien oder so, wie sieht's da aus?
Naja, Öffentlichkeit ist immer so eine Sache, wie man es eben auch angeht.
Also die Sächsische Zeitung zum Beispiel, also ich kann mich auch nur daran erinnern, seit Jahren fällt mir auf, um den 13. Februar gibt es massenhaft Leserbriefe, wo dann halt die Leute berichten, was ihnen am 13. Februar damals widerfahren ist, was sicherlich auch ganz schrecklich war. Also das will ich jetzt auf gar keinen Fall irgendwie runterspielen, aber mir ist es halt aufgefallen, dass das halt immer um den 13. hochkommt. Zum Beispiel nie am 8. Mai oder am 1. September, was ja Weltfriedenstag ist zum Beispiel. Das ist schon dann auch ein bisschen komisch.
Ach so, manchmal. Nee, das hat sich geändert. Also diese Oral History Phase, ich denke, da sind wir durch die Versachlichungsbemühungen auch jetzt schon einen Schritt weiter im Prinzip. Also es ist definitiv anders, was man in der Presse lesen kann. Ich meine, um mal einen ganz drastischen Vergleich zu bringen, 1991 in der DNN ist eben der Geschichtsfälscher und Holocaustleugner David Irving, der ein Buch über den Angriff auf Dresden geschrieben hat, mit Standing Ovations von mehreren hundert Dresdnern gefeiert worden. Und das hat eben, was er gesagt hat, ist eins zu eins sozusagen kommentarlos in der DNN damals wiedergegeben worden. Das war 1991 so. Dann kam eben, wie du sagst, die Phase, wo ganz tragische Geschichtchen immer wieder erzählt wurden. Also Tiefflieger ist da so ein Stichpunkt. Und jetzt sind wir aber inzwischen so weit, dass man sagen muss, okay, es wird anders verhandelt, definitiv. Es wird, und das läuft schon die ganzen Jahre, immer wieder der Kontext mit ins Spiel gebracht. Immer wieder von direkt an der Frauenkirche von Vereinen wird das gemacht. Die Vorgeschichte, die Konzentrationslager und so weiter, diese ganzen Sachen werden jetzt da eben reingebracht.
Also es gibt schon durchaus eine positive Entwicklung.
Es gibt eine positive Entwicklung, weswegen ich vorhin gesagt habe, ist immer die Frage, wie man es angeht, ist dann eben die Sache sozusagen mit Parolen wie Bombe Herrest du degen, wird man nicht diesen Diskurs kritisieren können.
Wer hat das gesagt?
Das wird dieses Jahr eben vom Vorbereitungskreis zum Beispiel geäußert in der Mobilisierung. Also es gibt sozusagen so ein Mobilisierungsvideo, wo das skandiert wird. Damit wird man wohl eher nicht sozusagen in die Öffentlichkeit durchdringen, aber die Argumente, die vorhanden sind, die Kritik an dem Gedenken eben differenzierter wiedergeben, die finden durchaus langsam Gehör. Gibt auch einen offenen Brief sozusagen von linker Seite, wo das ja der auch in die Presse eingegangen ist. Was jetzt Öffentlichkeit aber noch ist, ist zum Beispiel in VS, also in Verfassungsschutz, der auch meint, was vermelden zu haben und der das auch auf eine Art und Weise tut, wo man eigentlich nur denken kann, dem geht es eigentlich nur darum, genauso wie dem Ordnungsamt die ganze Sache zu diskreditieren, was von linker Seite stattfindet. Also vom Tonfall, vom Setzen der Anführungszeichen her, wenn man sich das anguckt, also ist jetzt eine ganz aktuelle Veröffentlichung rausgekommen, Einschätzung halt zum 13. Februar, und da wird eben davon gesprochen, ach, da waren letztes Jahr nur 650 Antifas auf der Demonstration. Das stimmt einfach nicht. Es waren doppelt so viele Leute da. Und man muss sich eben fragen, warum macht er so eine Desinformationspolitik oder andere Sachen, also wo er gezielt dann auch einzelne Sachen zu diskreditieren meint, wo er sagt, ja, es gibt einen Blockadeaufruf, das sind ja alles Extremisten, das sieht man daran, dass da die Antifa-Hochschulgruppe und Antifa Lausitz und Nazis im Parlament Sachsen dort das unterstützen. Und wenn man sich das jetzt mal im Einzelnen anguckt, so eine Hochschulgruppe, naja, die macht halt an der Hochschule, ist die eigentlich, was man so mitbekommt, sehr etabliert, genauso wie NIP Sachsen, also eine unglaublich etablierte Organisation, die da eben einfach mal so nebenbei vom Verfassungsschutz diskreditiert werden, weil sie einen Aufruf unterstützen, der auch nicht von sogenannten Extremisten initiiert wurde, sondern der auch aus der Zivilgesellschaft kommt. Und das ist seltsam, warum der VS da meint, also das ist einfach unseriös auch für einen Verfassungsschutz. Sozusagen ein Verfassungsschutz soll ja eigentlich dazu da sein, sozusagen die Situation so wiederzugeben, wie sie ist, und das machen sie an der Stelle einfach nicht.
Und es gibt ja nun mehrere bürgerliche Kräfte, die sich ausdrücklich gegen den Nazi-Aufmarsch wenden. Gibt es von der Seite nicht irgendwie eine Sache, dass die sagen, ja, hallo Leute, kommt mal ein bisschen runter, das stimmt so nicht, das ist alles ein bisschen anders, beziehungsweise das habt ihr die Fakten ja wirklich ein bisschen weit gedehnt. Also was zu gut Deutsch machen die Bürger, was machen die zivilgesellschaftlichen Kreise, Kirchen, Vereine und so weiter?
Ja, wie gesagt, Öffentlichkeit ist, was man draus macht. Und dieses Jahr ist es allerdings so, dass das geht eben einfach alles seine eigenen Wege. Es gibt die Linken, die da relativ pauschal sozusagen sich gegen das Gedenken stellen, sozusagen was eigentlich die politische Situation in der Linken nicht wirklich wiedergibt, weil das keineswegs von allen so geteilt wird. Und andererseits gibt es das, was bürgerliche Protestler und zivilgesellschaftlich bewegte Leute machen. Das sind einfach völlig verschiedene Sachen momentan. Wobei, wie gesagt, dass das eigentlich ein gemeinsames Interesse an der Blockade gibt, was man eben an dem Blockadeaufruf sieht. Es nazis-blockieren.tk ist die Webseite, wo man sich auch die Liste der Unterstützer angucken kann, wo einfach wirklich schön zivilgesellschaftliche Organisationen und antifaschistische Gruppen zusammen dort unter diesem Aufruf stehen und den Willen bekunden, eben den Nazi-Aufmarsch zu blockieren. Die zweite größere Sache, die sich dagegen formiert, ist eine Demonstration, die leider erst 14.30 Uhr am Goldenen Reiter anfangen wird, am 16., also am Sonnabend, was ein bisschen spät ist, da sich die Nazis ja 13 Uhr schon treffen. Und das ist eben die Sache, die auch eben von der Technischen Universität und so weiter unterstützt wird, wo man sagen muss, ja, dieses Bündnis, was sich auch gegen die Nazis stellt, das wird auch von Jahr zu Jahr größer. Und da kann man eben nur hoffen, dass da eben auch viele Leute sind.
Ah ja, und zu guter Letzt, was macht die Antifa?
Ja, genau. Und jetzt kommen wir zu den ganz konkreten Sachen. Was jetzt, wo kann man hingehen morgen, wenn man was gegen die Nazis machen möchte? Es gibt zum Beispiel ein Infotelefon, wo man sich informieren kann. Das wird morgen ab 16 Uhr dann geschaltet sein. Aber vielleicht fangen wir erst nochmal am Anfang des Tages an. Und zwar wird es ja früh eine antifaschistische Kundgebung geben am Heidefriedhof. Also das ist da hinten hier am Wilden Mann, dort eben bei der Heide. Und
also da wird dort, die offizielle Gedenkfeier ist, wo auch die Landtagsabgeordneten rumstehen.
Genau, also da, wo das im Prinzip klar ist, dass da irgendwas komplett schief läuft, wenn dort Nazis und Bürger so direkt nebeneinander stehen und sich da anscheinend wohlfühlen oder ich weiß es nicht. Dort am Heidefriedhof ist ja früh immer sozusagen Kranzabwurf und zwar 11 Uhr. Dagegen gibt es halt um 10 Uhr dort vor Ort, also gegenüber vom Eingang wieder zum dritten Mal in Folge inzwischen dieses Jahr eine antifaschistische Kundgebung, die halt eben die Kritik da dran rüberbringen will. Das ist um 10 Uhr eben dort vor Ort. Damit fängt der Tag im Prinzip an. So, dann haben wir kleine Verschnaufpause und 18 Uhr wollen sich ja die Nazis sammeln und wir werden uns natürlich auch dagegen treffen, schon ab 17 Uhr quasi, und zwar haben wir eine Kundgebung in der Nähe der Synagoge, also einfach zur Synagoge kommen und dann sieht man das schon, und dort von dort aus kann dann eben irgendwie ja geguckt werden, also weil die Nazis laufen wieder, und das ist wieder ein Beispiel dafür, dass das Ordnungsamt ganz explizit den Nazis alle Wünsche erfüllt und den Linken ihre Wünsche oder Rechte eben verwehrt. Nämlich die Nazis können konsequent am 13. wie am 16. an der Synagoge demonstrieren. Und die jüdische Gemeinde hat schon mehrfach eben versucht, sozusagen zu artikulieren, dass das nicht in Ordnung ist. Und die wünschen sich allen Support, den sie kriegen können, um da Angriffe zu verhindern. Es hat ja letztes Jahr die Situation gegeben, dass eine Gruppe Nazis auf die Kundgebung vor der Synagoge zugestürmt ist und dass keine Bullen da waren. Und das sorgt natürlich für eine zunehmende Irritation bei der jüdischen Gemeinde. Deswegen dort auch eben die Kundgebung, beziehungsweise mehrere Sachen, die dort einfach dorthin kommen und dort auch dafür sorgen, dass die Nazis da nie einfach eben so vorbeilaufen können.
Ja, also an dem Tag, die Synagoge ist auf gar keinen Fall ein falscher Ort, um sich irgendwie auszudrücken.
Genau.
Gut, und der Sonnabend?
Ja, wir müssen noch mal kurz auf den 13. zurückkommen, weil es kann ja dennoch sein, dass es eben nicht ausreicht, nur auf einer Kundgebung den ganzen Abend zu stehen. Es gibt ein Infotelefon und das ist bitte anzurufen, wenn irgendwie, ja, ja, wenn man genauere Informationen oder sozusagen aktuelle Informationen haben möchte, ruft man bitte das Infotelefon an. Ich sage jetzt die Nummer an. Die Nummer gibt es natürlich auch auf Individia zu lesen. Das Infotelefon, die Nummer lautet 0176 683 76 730. Ich weiß nicht, ob das Sinn hat oder ob ich es nochmal wiederholen soll. Ihr könnt auch den Ticker abrufen, ticker.hop2.org. Das ist der bekannte Handy-Ticker. Dort gibt es auch aktuelle Informationen. Ja, soviel zum 13. Und am 16., wie ich schon sagte, das Ordnungsamt hat den Linken im Prinzip alles so unrecht wie möglich gemacht. Das heißt, man muss sich anderweitig treffen. Die Demonstration wird es nicht geben. Das heißt, man muss auf andere Sachen ausweichen von anderen Leuten. Es gibt zum Beispiel eine Verdi-Kundgebung, die eben stattfinden soll, auch gegen den Nazi-Aufmarsch. Und die wird sein 10 Uhr am Hauptbahnhof, genau genommen Wiener Platz. Und dort kann man eben auch hingehen. Also zur Verdi-Kundgebung 10 Uhr. Am Wiener Platz, das ist am Hauptbahnhof, am Sonnabend eben. Ja, mehr kann man da momentan auch noch gar nicht sagen. Da wird es natürlich auch weitere Informationen geben, eben auch zu gucken über einen Ticker. Es wird ein Infotelefon geben, in die Media könnt ihr euch auch nochmal informieren. Muss man jetzt eh machen, die Tage.
Also ich habe jetzt noch hier die Information, dass am Sonnabend ein öffentlicher Gottesdienst vor der Synagoge stattfinden wird.
Richtig, genau.
Da ist jeder dazu eingeladen. Der ist auch so mal interessant, mal einen jüdischen Gottesdienst zu sehen. Wer dorthin geht, möge bitte einen Hut oder irgendwie andersartige Kopfbedeckung aufsetzen. Das haben die Leute extra gewünscht.
Ja, genau. Das ist ja wieder das Problem, dass eben dort wieder die Route vorbeigehen wird und dass die Synagoge oder die jüdische Gemeinde gesagt hat, wir müssen was dagegen machen und wenn es eben Schwierigkeiten gibt, dort Kundgebungen anzumelden, dann machen wir einen öffentlichen Gottesdienst. Und deswegen auch Kopfbedeckung für männliche Teilnehmer, weil das ist bei Gottesdiensten dieser Art dann üblich an der Stelle.
Ja, gibt es noch irgendwas zu dem Tag?
Nö, also man muss einfach, wie gesagt, nochmal aktuelle Infos dann nochmal angucken. So und ja.
Okay, alles klar, dann danke ich und ja, gutes Gelingen.
Ja, danke.
So, nach dem Einschub dieses Themas, was irgendwie ein bisschen aktueller war als das andere, was wir jetzt haben, leider etwas länger geworden als gedacht, aber das macht nichts. Kommen wir zu den Meldungen, was so sich in der letzten Woche ereignet hat und die irgendwie interessant erschienen. Ja, wie üblich, oder also muss man fast so sagen, Advent, ein Kraftwerk brennt, Feuer im Kraftwerk Krümmel, das Kraftwerk musste deswegen abgeschaltet werden und der Umweltminister Gabriel findet das Ganze auffällig. Sehr interessant, als ob noch nie jemand vor Atomkraftwerken gewarnt hat. Konkret gab es in dem Fall einen Schwelbrand in der Lüftungsanlage, der dann von der Feuerwehr gelöscht wurde. Laut Betreiber wurde dabei keine Radioaktivität freigesetzt. Die Ursache ist unklar. Also irgendwie scheinen die nicht zu wissen, was in ihrem Atomkraftwerk so richtig los ist. Das Ganze bedeutet jetzt allerdings, dass das Kraftwerk bis auf Weiteres heruntergefahren ist und wann es wieder ans Netz geht, ist unklar. Das ist nicht der erste Zwischenfall in Krümmel. Bereits am 28. Juni 2007 hat es dort einen Zwischenfall gegeben. Dort hat ein Trafo gebrannt. Das ist allerdings etwas kritischer als bloß so ein kleiner Schwelbrand. bei den Löschen von diesem Trafo gab es dann auch ein paar Pannen. Also als der dann brannte, haben die sich in der Zentrale entschieden, da nochmal 100.000 Volt hinzuschicken, was dem Löschen natürlich nicht unbedingt entgegenkam. Was das Ganze so tragisch macht, ist, ein Kernkraftwerk ohne Strom ist eine sehr kritische Sache. Also das ist nicht nur einfach so, dass man sagt, dann gehen dort die Lichter aus, sondern ein Kraftwerk ohne Strom ist nicht steuerbar. Also zum Abschalten von einem Atomkraftwerk braucht man Strom, und wenn so ein Trafo, der das Kraftwerk an das Netz hängt, ausfällt, kann es auch dort mal wirklich zu einem richtigen großen Problem kommen. Es gibt zwar Notstromaggregate in diesen Kraftwerken, aber es ist keine Neuigkeit, dass diese Notstromaggregate ab und zu mal nicht anspringen. Deswegen wurden in Skandinavien zum Beispiel mehrere Kraftwerke schon runtergefahren. Es ist dort in so einem Fall auch schon fast zum GAU gekommen, weil die Aggregate eines namhaften deutschen Herstellers einfach nicht angesprungen sind. Ganz nebenbei, der Betreiber von dem Kernkraftwerk Grübel ist Vattenfall. Auch in anderen Kraftwerken von diesen Unternehmen gab es im letzten Jahr diverse Pannen, zum Beispiel in Brunsbüttel, was zurzeit noch abgeschalten ist. Dass weltweit überall hinter jedem Busch Terroristen hängen, das wissen wir mittlerweile. Deswegen werden ja überall Sicherheitsgesetze erlassen, bürgerliche Freiheiten abgeschafft. Aber hier und da merkt man, irgendwie kann es damit doch nicht ganz so weit her sein. Die Luftfrachtkontrolle, sowas gibt's, in Klammern denkste, zumindest nicht in Deutschland. Luftfracht heißt alles das, was nicht dort mitfliegt, wo Leute sitzen, also unten im Bauch der Flugzeuge. Das heißt irgendwelche Ladungen, die Koffer, was auch immer, aber auch solche Sachen wie direkt Luftfracht, wo dann halt auch große Teile in irgendwelchen Kisten oder so verschickt werden. Ja, während in Handgepäck bei jeder Zahnpastatube mit potenziell Sprengstoff gerechnet wird, geht es bei der Luftfracht deutlich lockerer zu. Staatliche Kontrollen gibt es hier nämlich überhaupt keine mehr. Seit 2 Jahren ist für die Kontrolle der Luftfracht nicht mehr das Luftamt zuständig. Die Verantwortung wurde gemäß einer EU-Verordnung den Speditionen und Logistikunternehmen übertragen. Diese benötigen eine Zulassung zum sogenannten reglementierten Beauftragten. Dafür gibt es aber weder eine Rechtsgrundlage noch irgendein normiertes Prüfungsverfahren. In Deutschland sind derzeit 550 Unternehmen dafür zertifiziert, Luftfracht zu überprüfen. Da es aber jede Menge personelle Engpässe bei dem Amt für Luftfahrt, heißt das, ja, Luftamt gibt, gibt es zahllose vorläufige Genehmigungen, wo keiner so richtig weiß, wie viele überhaupt und wie viele davon noch gültig sind. Das heißt, jede Menge Gepäckstücke, Luftfracht und so weiter kommen zurzeit ungeprüft an Bord von Flugzeugen, die dann über Deutschland oder der ganzen Welt fliegen. Das passiert immer dann, zum Beispiel, also das ist nicht nur so, dass das nicht gemacht wird, weil irgendwie gerade keiner Lust darauf hat, sondern das passiert auch dann, wenn der reglementierte Beauftragte, sprich die Speditionen, den Absender des Stückguts, was da verschickt wird, als zuverlässig anerkennt. Das heißt, solange wie der Spediteur sagt, ja, ich kenne die Firma, die das verschickt, dann gucken wir da nicht rein. Der Rest, wo sie dann sagt, wir kennen den nicht, da muss dann halt mal kontrolliert werden. Das Ganze ist deswegen auch noch kritisch. Man könnte natürlich sagen, okay, wenn die den kennen, dann ist da auch keine Gefahr. Aber ganz so ist es halt nicht. Es ist ja nicht so, dass jede Spedition in Hochsicherheitstrakt ist, ähnlich wie ein Flughafen, wo es Kontrollen gibt, sondern es ist halt so, dass das da stehen LKWs über Nacht. Da kann durchaus jemand was in so eine Ladung reinschummeln. Aber es ist auch so, dass die Kontrollen insgesamt teuer sind, insbesondere wenn sogenannte Messkammern eingesetzt werden. Und wirtschaftliche Zwänge führen zwangsläufig dazu, dass schlampig oder gar nicht kontrolliert wird. einfach aus dem Druck heraus, dass die Spedition, wenn sie sagt, dein Zeug über uns verschickt, wir halten dich nicht für zuverlässig, wir kontrollieren jetzt dein Zeug, das heißt, das wird dann auch noch teurer, dass der dann zu einer anderen Spedition wechselt. Als Gegenbeispiel, wie das auch laufen kann, sind zum Beispiel israelische Fluglinien, die checken jedes einzelne Stück ihrer Fracht in sogenannten Flugsimulationskammern, was allerdings relativ teuer ist. Aber wenn da irgendwas drin ist, was während des Flugs, es muss ja nicht unbedingt explodieren, es reicht, wenn es ein Feuer auslöst oder einfach nur eine Flüssigkeit ausläuft, die dann irgendeinen Kurzschluss verursacht oder ähnliches. Das ist halt bei israelischen Fluglinien nicht der Fall. Also wisst ihr, wenn ihr demnächst mal was bucht, wo es lang geht. Ja, nächste absurde Story, wenn man mit den Sicherheitsdebatten im Hinterkopf rangeht. Und da fragt man sich wirklich, für was man noch Terroristen braucht. Zöllner haben auf dem Laster einer deutschen Spedition zwei ca. 3,6 Meter lange Raketen vom Typ MRAM AIM 130 entdeckt, also für die, die bei Google mal nachschlagen wollen. Für alle anderen, das sind hochmoderne Raketen für Flugzeuge mit ungefähr 50 Kilometer Reichweite. Also auch ziemlich teures und gefährliches Zeug. Entsprechend überrascht waren dann auch die Zöllner. Ja, zwei herbeigerufene Experten haben natürlich sofort Waffenschmuggel vermutet. Und da frage ich mich dann wirklich, wozu braucht man eigentlich für diese Erkenntnis Experten? Also das müsste eigentlich jeden kommen, diese Erkenntnis. Na egal, jedenfalls können auch Experten irren, aber dazu später. Die haben dann festgestellt, dass diese Raketen teilweise zerlegt waren, aber praktischerweise war alles auf dem LKW, schön abgepackten Kisten zwischen irgendwelchen Apfelsinenkisten. Und die Elektronik, die man zum Abfeuern der Raketen braucht, die war praktischerweise auch dabei. Ja, was irgendwie aussah wie ein hochbrisanter Fall von Waffenschmuggel, hat sich dann ganz schnell als Sparkonzept des griechischen Militärs herausgestellt. Die haben nämlich einfach gesagt, wir haben hier zwei Raketen, die müssen zur Wartung nach Hamburg. Dann nehmen wir uns doch einfach eine Spedition, laden die da drauf. Und diese Spedition hat zusammen mit einer Ladung Apfelsinen aus Griechenland das Zeug nach Hamburg fahren wollen, bis sie dann halt in Italien vom Zoll damit aufgebracht wurden. Ein Sprecher des griechischen Militärs hat die ganze Sache dann recht gelassen kommentiert und bezeichnet es als völlig normal. Schließlich seien ja auch die Ladepapiere völlig in Ordnung gewesen. Ja, da fragt man sich wirklich, was die sonst noch auf der Straße rumfahren, wo dann die Ladepapiere auch in Ordnung sind. Ab und zu passieren noch Zeichen und Wunder. Ausgerechnet die CDU hat der SPD die Wahl von einem Bundesverfassungsrichter verweigert. Bei den Herren geht es darum, bei dem Fall geht es darum, dass die SPD den Würzburger Staatsrechtler, den Professor Horst Dreyer, als Verfassungsrichter wählen lassen wollte. Dreyer war in der Vergangenheit dadurch aufgefallen, dass er Folter unter gewissen Umständen als gerechtfertigt ansieht, zum Beispiel wenn solche Sachen im Fall von Entführung und so weiter angeht. Und da hat die CDU gesagt, mit uns nicht. Ja, was aus der Abteilung, wer nichts zu verbergen hat, den stört auch die Überwachung nicht. Die Stuttgarter Volksbank nutzt Videoüberwachung dazu, um Verschmutzer ihrer Filiale zu identifizieren und dann Reinigungsrechnungen zu schicken. Demnach hat die Bank die hausinterne Videoüberwachungsanlage dazu genutzt, um die Mutter eines Kindes ausfindig zu machen. Das Kind war in einen Hundehaufen getreten und hatte im Eingangsbereich der Bank Fußspuren hinterlassen, als es mit der Mutter in die Bank ging. Daraufhin überprüfte die Bank alle Transaktionen der dafür in Frage kommenden Zeit und verglich diese mit den Videoaufnahmen. Der identifizierten Kundinnen wurden dann die Rechnung für die Reinigung von etwas über 50 Euro zugestellt. Auf den Fall aufmerksam geworden, überprüft jetzt die Datenschutzabteilung des Innenministeriums den Fall und der Bankvorstand versucht sich jetzt natürlich in Schadensbegrenzung. Also soweit zum Thema, dass Aufnahmen aus Videoüberwachung nicht missbraucht werden. Also sowas passiert wegen verschmutzten Eingangsbereich. Also allein schon die Auswertung aller Banktransaktionen, um zu sehen, wer dort irgendwo den Eingang Dreck hinterlassen hat, ist eigentlich schon der Hammer. Einfach mal alle Kunden dort unter Generalverdacht zu stellen, vor allen Dingen wegen so einer Lappalie. Also eigentlich gibt es für das Ganze nur ein Fazit. Wenn man einmal Daten irgendwo liegen hat, dann werden die mit Sicherheit missbraucht und dagegen hilft nur das Vermeiden von Daten, also Videokameras weg. So, das ist das, was ich wirklich den Hammer der Woche nennen würde. Der Berliner Senat empfiehlt die Kriegsration für Arbeitslose. Der Berliner Finanzsenator Thilo Sarrazin will das Geld, das Arbeitslose für das tägliche Essen zusteht, auf 4,25 Euro pro Tag kürzen. Dieser Betrag sei ausreichend, um täglich Nahrung von 1800 Kalorien beim Billigdiscounter zu sich zu nehmen. Das entspricht genau der Kriegsration von 1944, was laut Finanzsenator völlig ausreichend ist. Ja, also damit ließe sich nach seinen Tests eine ausgewogene Ernährung sicherstellen. Das ist jetzt ein Zitat von ihm. Man habe eine Mitarbeiterin zu Aldi und Co. geschickt, um entsprechende Menüs auszuarbeiten. Es wird detailliert aufgelistet, was zum Frühstück, Mittag und Abendessen verzehrt werden darf, um unter der Preisgrenze zu bleiben. Zum Beispiel Bratwurst für 38 Cent oder die Gemüsesuppe mit 80 Gramm Fleischzulage für 1,30 Euro. Soweit so gut, aber das Problem an der Sache ist, 1800 Kalorien sind schlicht Mangelernährung und bedeuten, egal wie ausgewogen die ist, dass Menschen nicht genug Energie zu sich nehmen. Ein durchschnittlicher Mensch benötigt bei leichter körperlicher Tätigkeit, wie zum Beispiel Büro oder Hausarbeit, 2300 bis 2600 Kalorien pro Tag. Eine Zeit lang ist diese Mangelernährung durchaus akzeptabel, aber bei längerer Dauer wird das zu typischen Armutskrankheiten, wie sie im 19. Jahrhundert in breiten Teilen der Bevölkerung bekannt waren, einfach führen. Ja, und wer es nicht weiß, Berlin wird von einer Koalition von SPD und PDS regiert. Ja, der Paragraph 129, das ist der Terroristenparagraph, der wird mal wieder geändert. Die wichtigste Neuerung ist, dass ab sofort die alleinige Teilnahme an einer Terroristenausbildung mit 6 Monaten bis 5 Jahren bestraft werden kann. Was eine Terrorausbildung ist, dazu, also ob das schon das Ausleihen von bestimmten Büchern in der Bibliothek oder ob man einen falschen Freundeskreis haben muss, das ist wie gewohnt unscharf formuliert. Ja, der ganze Paragraph ist zwar wie alles andere mit einem Richtervorbehalt. Das heißt, wenn es irgendwelche Maßnahmen danach gibt, muss ein Richter zustimmen. Eingegrenzt aber, dass dieser Richtervorbehalt reine Augenwischerei ist. Das hat ja die Vergangenheit, also nicht zuletzt der Fall von André H. in Berlin, gezeigt, dass das Ganze einfach schlicht wirkungslos ist. Also, wer den Fall jetzt nicht kennt, wenn die Polizei oder Staatsanwalt, wer auch immer, nach diesem Paragraph ermittelt, dann machen die Behörden, was sie wollen. Also egal, ob das dann irgendwie danach vom Verfassungsgericht gesagt wird, dass sie da riesengroße Fehler gemacht haben, sie machen es halt erstmal und dringen damit in Privatsphäre ein, leuchten Umfeld von Menschen aus. Also es ist eigentlich eine ganz üble Sache. So, und der letzte Block des Tages, leider fällt wieder wegen Zeitmangel sehr viel weg. Was treiben unsere Sicherheitsbehörden so? Weil die sollen uns ja gegen Terroristen schützen, aber irgendwie machen sie alles anderes. Ja, die Polizei in Sachsen bekommt jetzt ihre Drohne. Wer nicht weiß, was eine Drohne ist, das ist ein kleines ferngesteuertes Flugobjekt, so eine Art Modellhubschrauber mit einer Kamera unten dran. Ist recht teuer, 350.000 Euro und soll angeschafft werden, um Hooligans zu filmen, zur Beweissicherung natürlich. Ob das Ganze da funktioniert, steht in Sternen, also ich kann mir das nicht wirklich so vorstellen. Sie haben allerdings jetzt auch schon angekündigt, das Ding nicht nur bei irgendwelchen Sachen wie eben zur Hooligan-Ausschreitung einzusetzen, sondern, wie sie geschrieben haben, bei der alltäglichen Arbeit, wie auch zum Beispiel bei Geiselnahmen oder ähnlichen Sachen, Banküberfällen und so. Ja, wer das Ganze bei der Übergabe dabei sein will, das Ganze ist am Freitag, den 15. Februar um 16 Uhr auf dem Behördenareal Neuländerstraße 60 in Dresden. Es gibt sogar die Gelegenheit, da Fotos zu machen. Ja, und noch eine illegale Polizeiaktion. Also die Polizei durchsucht eine Arztpraxis wegen 74,71 €. Vorgeschichte, eine Ärztin stellt einer Patientin eine Rechnung über ein Ultraschallbild aus. Die Kundin sagt, dass die Leistung an dem Tag nicht erbracht wurde und verweigert die Zahlung. Daraufhin ist der Mann dieser Frau zur Polizei gegangen, hat Anzeige erstattet wegen Betrugs. Dort wurde dann auch das Bild vorgelegt, das ist halt so ein Ultraschallbild mit aufgedrucktem Datum, und es wurde behauptet, dass dieses Bild eine Fälschung sei, um der Frau eben 74,71 € aus der Tasche zu ziehen. Und auf dem Bild war halt das Datum zu sehen und für den Tag, was dort eben die Leistung erbracht worden sein soll oder eben auch nicht. Behauptet wurde, dass das Bild entweder hat die Ärztin auf ein Bild, was mit der Frau schon mal in einer Untersuchung gemacht wurde, ein falsches Datum abgedruckt hat, oder sie hat ein falsches Bild genommen und dort eben die richtigen Daten draufgeklebt. Ja, das Ganze führte dazu, dass die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs erwirkt hat und das Ganze dann in einen Durchsuchungsbeschluss für die Privaträume, Fahrzeuge, Laborräume und Praxisräume der Ärztin geendet hat, wo dann natürlich die Polizei eingeritten ist. Also zu gut Deutsch, die Polizei hat eine Arztpraxis für wegen 74,71 € durchsucht. Und soweit zum Thema von geschützten Berufsgruppen. Gegen diese Durchsuchung hat die Ärztin dann Rechtsmittel eingelegt, was das Landgericht abgelehnt hat. Die Frau hat danach eine Verfassungsbeschwerde eingelegt, die dann erfolgreich war. Das Bundesverfassungsgericht stellte fest, dass alle Beschlüsse gegen das Recht der Mandantin auf Unverletzlichkeit der Wohnung verstoßen hat und erklärte die Durchsuchung damit illegal. Also soweit in der Begründung. Außerdem sei in Anbetracht der geringen Schadenssumme und eine über bloße Vermutung, die nicht einmal einen Anfangsverdacht rechtfertigen, nicht hinausgehende Beweislage die Durchsuchung einer Arztpraxis völlig unverhältnismäßig. Also Leute, verschlüsselt eure Computer, räumt zu Hause auf. Also wenn die Polizei schon für 74,71 € in der Arztpraxis durchsucht, dann könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn ihr demnächst Schrotz fahrt oder irgendwas mal anderes macht im Laden, Packung Bonbons mitnehmt oder so. Ja. Leider ist die Zeit schon wieder um. Jetzt im Anschluss, da folgt ZIP FM. Das ist das Nachrichtenmagazin der Freien Radios. Ist zu finden unter www.freieradios.net, freie-radios. Ja, und ich wünsche einen guten Abend und viel Spaß und immer schön aufmerksam bleiben.